Wir haben jetzt so den psychotherapeutischen Weg gehört, mit Perfektion umzugehen. Jetzt wird es doch recht spannend, was auf der anderen Seite dieses Spannungsbogens steht, die Vollkommenheit. Schon einmal ein zu verstehen und zu wissen, was ist denn Vollkommenheit, haben wir den Generalobern der Legionäre Christi, Pater Silvester Heremann, gebeten, uns aus der spirituellen Sicht ein Stück weit Hilfen zu geben, so wie wir es jetzt aus der psychotherapeutischen bekommen haben. Was ist denn Vollkommenheit? Wie kann man denn dem hohen Ziel näher kommen? Pater, ich darf Sie bitten.
Ich danke sehr für die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Professor Bonelli ist, ich muss eins richtigstellen, ich bin nicht Generaloberer. Ich habe eine Zeit lang als solcher fungiert und bin jetzt seit dem letzten Generalkapitel Mitglied im Generalrat und dort zuständig für Ausbildung. Und das ist vielleicht das Einzige, was mich ansatzweise dazu qualifiziert, hier etwas zu sagen. Ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, die Einladung anzunehmen, als absoluter Nicht-Fachmann vor diesem Publikum zu sprechen. Ich habe mich dann aber breitschlagen lassen und bin jetzt froh darüber, weil es mich persönlich bereichert hat, mich einfach nochmal damit auseinanderzusetzen, was denn Vollkommenheit bedeuten kann, gerade für mich als Ordensmann. Das ist vielleicht das einzige, meine einzige Fachrichtung. Ich bin Ordenschrist, ich bin Priester als Ordensmann und deshalb jemand, der gesagt hat, mein Leben hat den Sinn, zu versuchen, ein Leben in Fülle zu entdecken und leben zu können. Insofern ist alles, was ich hier sage, das, was ich tatsächlich glaube und auch versuche zu leben. Deshalb geht es jetzt hier nicht mehr um Patienten und Therapeuten, sondern um Menschsein. Der Mensch strebt, aber wonach? Beim Fußball sagt man so schön, da ist noch was drin. Wenn noch Hoffnung auf den Sieg besteht, da ist noch was zu machen. Und das ist die Grundeinstellung eines lebenswilligen Menschen. Wir wissen oder ahnen da immer, dass da noch was drin ist. Oder anders ausgedrückt, wir erfahren uns als unvollendet. Diese Erfahrung kommt in den verschiedensten Tonalitäten daher, als Hoffnung, als Sehnsucht, als Unruhe, als Mangel und treibt uns an, den Zustand dieser Unvollständigkeit irgendwie zu überwinden. Nicht? Die ganze Dynamik des unruhigen, nimmersatten Menschenherzens ist Folge dieser nicht totzukriegenden Hoffnung auf ein Menschsein in Fülle. Was wir nicht wissen, in der Regel, ist, wie dieses erahnte, erhoffte, ersehnte Menschsein in Fülle zu erreichen ist. Und was noch schlimmer ist, wir wissen gar nicht, worin es besteht. Auf der Suche nach Erfüllung oder Selbstverwirklichung oder der Entfaltung des eigenen Potenzials geraten wir sehr leicht in Sackgassen, an deren Ende wir vor die Wand fahren oder auf Holzwege, die vielversprechend beginnen, uns dann aber letztlich orientierungslos im Walde stehen lassen. Das ist keine Anspielung auf, auf Professor Winterfuhr. Heute war schon oft die Rede von dieser fehlgeleiteten Suche, nicht nach Schönheit, Leistung etc. Offensichtlich kann dieses Streben des Menschen nach Erfüllung nicht nur erfolglos, sondern sogar zerstörerisch sein, wenn es eben zu einer Art Perfektionismus ausartet und so die Erfahrung der eigenen Unvollendetheit nicht nur nicht mindern, sondern verschärfen. Diese Analyse lässt zwei Diagnosen zu. Entweder wir suchen am falschen Ort bzw. das falsche Objekt und enden deshalb im Frust, oder es gibt gar nicht das, was wir suchen. Womit das gesamte Streben absurd und das Leben sinnlos ist. Letztere These von der wesentlichen Absurdität und Sinnlosigkeit ist zwar schon von intelligenten Menschen vertreten worden, ist aber im Letzten weder denkbar noch liebenswert und deshalb auch nicht lebbar. Und deshalb werde ich gar nicht versuchen, mich damit auseinanderzusetzen. Schon mit der Frage, wonach lohnt es sich zu streben? unsere Erfahrung des Unvollendetseins, dass da noch was drin ist, des Unvollständigseins, führt zu der Frage, ja, was fehlt mir denn? Was ist es denn, das mir fehlt? Was brauche ich, um zu dem zu werden, was ich werden könnte? Auf diese Fragen geben verschiedene Menschen verschiedene, meist nicht reflektierte, aber manchmal sehr entschieden gelebte Antworten. War heute auch schon die Rede von Anerkennung, Popularität, Sicherheit, Unangreifbarkeit, Erfolg, Leistung, Unabhängigkeit, Freiheit. Und sicher gibt es da auch andere Begriffspaarungen, die die Aufmerksamkeit des Menschen auf sich ziehen. All diese Dinge sind gut und erstrebenswert, aber keines davon und auch nicht die Summe können das Verlangen des Menschen nach Vollendung stillen. Sie üben eine große Anziehungskraft aus und haben das Potenzial, die gesamte Strebekraft des Menschen auf sich zu ziehen. Aber leider mit dem gleichen Ergebnis wie eine Fata Morgana in der Wüste. Faszinierend, aber im Letzten eine Illusion. Die genannten Güter haben gemeinsam, dass sie per se ich-bezogen sind. Und genau deshalb führen sie im Letzten auf den Holzweg oder gleich vor die Wand. Die Ich-Bezogenheit ist eine Urwunde des Menschen. An ihr krankt unser ganzes Streben nach Vollendung, Glück, Vollkommenheit. Was uns nicht fehlt, ist ein Mehr an Ich. Und jetzt vermuten Sie vielleicht, da ich hier als Priester stehe, dass jetzt das klassische Rezept kommt von Selbstlosigkeit, Selbstverleugnung, Selbstaufgabe. Aber all diese Begriffe haben das gleiche Problem wie die angeblichen Bringer der Vollkommenheit, nämlich die Ich-Bezogenheit. Hier ist das Selbst mit sich selbst zugange und behauptet sich deshalb durch alle Selbstdemütigung hindurch. Gedemütigt wird das Ich, aber von wem? Vom Ich. Und das Selbst kann sich aber nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Das Heilmittel besteht auch nicht darin, einfach zu leugnen, dass wir unvollendet und bedürftig sind oder sich einfach damit abzufinden. Auch das ist nicht der Weg. Das Heilmittel besteht vielmehr darin, unser unvollendet und bedürftig sein erst einmal richtig zu interpretieren, richtig zu verstehen, den Lernfehler, von dem Professor Bonelli gerade vorhin sprach, zu überwinden, unser unvollendet sein richtig zu interpretieren und dann lernen, uns entsprechend zu verhalten. Und hier kommt mein Vorschlag, unser unvollendet und bedürftig sein ist nicht eine Mangelerscheinung, sondern in der Wurzel die konstitutive Offenheit für den anderen, für Gemeinschaft, für die Liebe, für Empfangen, Schenken, in einem Wort für die Güte. Und dementsprechend ist das einzige Objekt, das wirklich die gesamte Aufmerksamkeit und Hinwendung eines Menschen verdient, die Güte. Solange wir von dem Anspruch angetrieben werden, unseren Mangel durch ein Mehr an Ich zu füllen, leben wir im Modus von Nehmen und Verteidigen. In dem Maße, in dem wir uns im Licht der Güte verstehen lernen, beginnen wir im Modus von Empfangen und Schenken zu leben. Und aufgepasst, die Güte ist nicht in erster Linie ein moralischer Anspruch. Sie ist vor allem Geschenk, das uns konstituiert und sie ist unser eigenes, wahres und schönstes Gesicht, unsere höchste Möglichkeit, gütig sein zu können. Und ich glaube, dass unsere Erfahrung mit diese Behauptung bestätigt. Es gibt Menschen, die uns intuitiv wahrnehmen lassen, hier steht jemand vor mir, der sich der höchsten Möglichkeit des Menschseins annähert und sie mehr verwirklicht als ich. Der ist irgendwie noch mehr Mensch als ich. Machen wir jetzt kurz dieses Experiment. Nicht? Denken Sie an jemanden, der für Sie die höchste Möglichkeit des Menschseins irgendwie spürbar gemacht hat. Wer kommt in deinen Sinn? Vielleicht eine Person aus der Kindheit oder jemand, den Sie heute persönlich kennen oder eine Figur aus dem öffentlichen Leben, zum Beispiel Mutter Teresa, die einen Leprakranken küsst oder Papst Franziskus, der einen durch Eiterbeulen entstellten Mann umarmt und streichelt. Wenn die Güte sichtbar wird, dann zieht uns das an. Und denken wir an uns selbst, an jene Momente, an denen wir uns selbst am erfülltesten, am meisten mit uns selbst im Reinen erlebt haben. Wann haben Sie zum letzten Mal Ihr bestes Ich erlebt? Ich muss da sofort denken an eine Reise nach Lourdes vor einem Jahr, an der ich als Seelsorger, aber vor allem auch als Pfleger teilgenommen habe, an der ich mich während einer Woche um einen schwerbehinderten Mann kümmern durfte, dem ich bei allen seinen Bedürfnissen zur Hand gehen konnte. Mein Alltag ist, seit ich Priester bin, davon geprägt, dass ich in der Ordensleitung tätig bin. Und deshalb sitze ich in Besprechungen, sitze vor dem Computer, muss mich mit Konflikten auseinandersetzen, muss meine Meinung ständig kundtun, muss andere Leute immer wieder auch vor den Kopf stoßen. In Lourdes durfte ich den ganzen Tag über einfach nur gut sein, mich bemühen zumindest, und bin auf diese Weise mir selber nochmal näher gekommen. Bin mir selber nochmal sympathischer geworden. Habe mich selber besser einfach nochmal neu entdeckt, was da noch alles drinsteckt. An Gutem. Worauf ich stolz sein darf. Und natürlich auch die Güte dieser Menschen gesehen, die Demut haben, die Größe haben, sich helfen zu lassen. Meine Eltern haben sich in Lourdes auf einer Fahrt mit Kranken verliebt. Mein Bruder auch mit seiner jetzigen Frau. Warum verlieben sich Menschen anscheinend besonders leicht in Lourdes, wenn sie mit Kranken fahren? Weil der Mensch, wenn er dient, schöner ist. Was uns also wirklich fehlt, ist die Güte. Das Streben des Menschen wird dann von Erfolg gekrönt, wenn er aus der Ich-Bezogenheit herausbricht und die Güte entdeckt. Die Güte als empfangenes Geschenk, bevor sie Tugend ist, bevor sie meine Anstrengung ist, ist sie Geschenk. Und auch sie entdecken als meine eigene höchste Möglichkeit, als das, wofür zu kämpfen es sich lohnt. Es geht um einen radikalen Perspektivwechsel. Solange wir um uns selbst kreisen, ist unser Streben zum Scheitern verurteilt. Es kann nur zu Frust, Langeweile und Sinnlosigkeit führen im Letzten. Wir sind konstitutiv auf den anderen angewiesen. Wir sind vom anderen abhängig. Das geht schon mal damit los, dass niemand sich selber zeugt und sich selber zur Welt bringt. Und es geht weiter damit, dass die ersten Jahre 100% von der Güte anderer abhängig sind und dass unser Leben lang in etwas geringerem Maße auch dabei bleiben wird. Diese Abhängigkeit vom anderen ist nicht eine zu überwindende Schwäche, sondern Zeichen und Ausdruck meines wahren Seins. Wir sind keine Monaden. Wir können nicht mit Simon und Garfunkel singen, I am a rock, I am an island. Es geht dann weiter, I touch no one and no one touches me, and a rock feels no pain and an island never cries. Das stimmt einfach nicht über uns selbst. Wir sind abhängig vom anderen. Die Wahrheit vom Menschen, Doppelpunkt, wir sind Gemeinschaftswesen, gebaut für den Dialog, für die Begegnung, für die Umarmung. Wir sind so gestrickt, dass wir im Alleingang einfach nicht ans Ziel kommen. Der Mensch ist dann er selbst, wenn er aus sich selbst heraustritt, wenn er nicht mehr sich selbst, sondern dem anderen lebt. Deshalb ist die Abhängigkeit vom anderen nicht abzuschüttelnde Demütigung, sondern Erinnerung daran, wer ich wirklich bin, dass ich für Gemeinschaft, für Schenken und Empfangen geschaffen bin. Die Freiheit des Menschen, die man in Gedankenspielen zwar leugnen, aber nicht aus der Welt schaffen kann, ist finalisiert. Weil wir frei sind, ist unsere gegenseitige Abhängigkeit nicht einfach eine organische Wirklichkeit wie in der Pflanzenwelt, wo alles von Sonne und Wasser irgendwie abhängt. Sie ist auch nicht ein Kampf ums Überleben, fressen und gefressen werden wie in der Tierwelt. Weil wir frei sind, weil wir freie Wesen sind, ist die Zuwendung des anderen und auch die Bitte um Hilfe Ausdruck von interpersonaler Gemeinschaft, von Liebe. Ich brauche den anderen, aber er muss sich mir nicht zuwenden. Er tut es, weil er mich bejaht. Der andere braucht mich, aber ich muss mich ihm nicht zuwenden. Es ist kein zwanghaftes Geschehen. Ich tue es, weil ich ihn bejahe. Das ist Güte. Die Freiheit ist ein Zustand des Menschen, der strukturell ein Gegenüber fordert. Weil wir frei sind, ist unser Dasein notgedrungen ein Leben für. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns entscheiden, wofür wir leben. Für den Fußball, für das Geld, für die Familie etc. Der Stein, die Pflanze und das Tier haben dieses Problem einfach nicht. Der Mensch kann sich dem nicht entziehen und im Letzten gibt es nur zwei für. Zwei Dinge, für die man leben kann. Für sich selbst oder für den anderen. Und das Erste ist kein wirkliches Für. Jörg Splett hat das in einem dichten Satz gefasst. Der Mensch ist das Wesen, dem sein Leben nichts mehr wert ist, wenn ihm nichts mehr wert ist als sein Leben. Vorhin war von den Idealen die Rede. Wir können das auch anders ausdrücken. Wenn du dir selbst nichts mehr wert bist, dann liegt es daran, dass du nichts hast, das dir mehr wert ist als du selbst. Mit dem bisher Gesagten ist schon einmal behauptet, dass die Vollendung, die Vollkommenheit der Transzendenz auf den anderen bedarf. Der Untertitel des Vortrags ist Vollkommenheit und Transzendenz. Also es braucht auf jeden Fall die Transzendenz auf den Mitmenschen, auf den anderen. Das Gegenteil von Vollkommenheit ist Isolation, in sich verschlossen sein, Abschottung. Bislang habe ich nicht von Gott gesprochen und ich muss nicht glauben, um Güte für etwas Wertvolles zu halten. Und ich hoffe, dass der Diskurs auch für einen Atheisten oder Agnostiker nachvollziehbar ist. Und andererseits ist es paradoxerweise so, dass es gläubige Christen gibt, deren Verständnis von Vollkommenheit sehr wenig mit dem zu tun hat, was ich gerade versucht habe darzulegen. Falsche Bilder von Vollkommenheit gibt es nicht nur im säkulären Bereich, sondern gerade vielleicht auch im Christentum. Und ich bin als vollberuflicher Christ sozusagen genauso in der Gefahr, das Ziel zu verfehlen, wie jeder andere Mensch, weil es sehr leicht ist, einfach ein falsches Ziel zu verfolgen. Da ist, wenn wir kurz auf die Geschichte der Spiritualität blicken, nur ein ganz kurzer Überriss, was diese falschen Bilder sind. Da ist an erster Stelle die noch heute weit verbreitete und tief sitzende Vorstellung von Vollkommenheit als Ausschluss von Schwäche. Vor allem der moralischen Schwäche. Vollkommen wäre demnach der Sünden- und Fehlerlose. Eine Spielart dieser Idee besteht darin zu meinen, dass christliche Vollkommenheit vor allem eine Frage der Askese sei. Der fromme Mensch sich also darum bemühen müsse, eine völlige Loslösung von allem Geschöpflichen zu erlangen. Ein weiteres Missverständnis beziffert die Vollkommenheit mit der Observanz, der Beobachtung, der treuen Befolgung des Gesetzes. Vollkommen ist derjenige, der alle Vorschriften, die in der Bibel, im Katechismus und möglicherweise auch noch in der Ordensregel stehen, punktgenau einhält. Und schließlich gibt es auch noch die nicht auszurottende Vermutung, Vollkommenheit bestünde im Erreichen von mystischen Zuständen und es daher vor allem darauf ankommt, viel und intensiv zu beten. Alle diese Fehlinterpretationen der Berufung des Menschen enthalten einen Teil Wahrheit, aber sie sind, wenn sie so geeicht sind, letztlich Karikaturen. Um christliche Vollkommenheit richtig zu verstehen, müssen wir wirklich zum Kern des Evangeliums vordringen. Ich glaube, und nicht nur ich, sondern ich glaube auch viele hier in diesem Raum, an einen allmächtigen, ewigen, personalen Schöpfer Gott, der die Liebe ist. Und zwar sowohl in sich selbst, in seinem eigenen innergöttlichen Leben, das ja für uns Christen eine ewige Liebesgemeinschaft dreier Personen ist, als auch in seiner Beziehung zum Menschen. Diese Beziehung ist von ihm so sehr gewollt, dass die zweite Person, der Logos, in Jesus von Nazareth Fleisch wurde, um diese Beziehung Gottes zum Menschen wiederherzustellen und für uns lebbar zu machen. Wenn Jesus im Evangelium sagt, seid vollkommen, wie es euer himmlischer Vater ist, dann ist das deshalb keine Sackgasse und eine Überforderung, sondern im Gegenteil die Autobahn, weil Gott die Liebe ist. Die Vollkommenheit, zu der er uns einlädt und auch auffordert, besteht natürlich nicht darin, allmächtig, ewig, dreimal heilig zu sein. Gott ist all dieses, aber als die Liebe. Er ist absolut allmächtig, allgegenwärtig, aber als Güte. Das heißt, er ist absolute Güte. Unser Schnittpunkt mit Gott ist nicht seine Allmacht, sondern seine Güte. Wir sind dazu fähig. Unsere Gottebenbildlichkeit besteht in der Fähigkeit, Liebe zu empfangen und zu schenken. Und weil das so ist, bekommt unser Streben nach Vollkommenheit eine ganz klare Stoßrichtung und wird von seinen Krankheiten befreit. Denn es geht weder darum, den eigenen Wert selbst erwirtschaften zu müssen, noch ist unser Sehnen und Suchen zum Scheitern des Sisyphus oder des Prometheus verurteilt, sondern es geht darum, als, und das ist Vollkommenheit, es geht darum, als Empfangende und Schenkende zu leben. Das ist unsere höchste Möglichkeit. Im letzten Teil dieses Vortrags möchte ich noch der Frage nachgehen, wie das denn lebbar sein soll. Also wie können diese schönen Gedanken von der Vervollkommnung des Menschen durch die Güte wirklich etwas in meinem Leben ausrichten? Oder ist das letztlich nur Poesie, schöne religiöse Poesie? Wir sind doch von der Schwerkraft gefangen. Das Umfeld zwingt uns doch gewissermaßen zu einem Leben im Selbstverteidigungsmodus. Und wenn es nicht das Umfeld ist, dann sind es unsere eigenen Ängste, die diese konstitutive Offenheit für den anderen, die wir haben, zu einem schwarzen Loch gemacht haben, das alles an sich zieht und vernichtet. Nicht? Denn das ist letztlich, das Wort der Bibel wäre die Ursünde, nicht? Dass unsere eigentliche Fähigkeit zur Liebe ist vielleicht genau das geworden, was ist zu einem schwarzen Loch geworden. Die Erfahrung zeigt uns, dass die Offenheit für den anderen meist nichts anderes ist als eine offene Wunde. Es reicht ein Blick in die Zeitung, in unser Umfeld oder auch nur ganz einfach in das eigene Herz, um ernsthaft zu bezweifeln, dass Güte überhaupt möglich ist. Ich denke aber, dass es möglich ist. Und ich möchte Ihnen 4 Übungen empfehlen. 3 Ja und 1 Nein. Die erste Übung, diejenigen von Ihnen, die nicht glauben, können es einfach mal ausprobieren. Und diejenigen, die glauben, sollten es unbedingt ausprobieren. Ist Ja sagen zur Liebe Gottes. Ja sagen zur Liebe Gottes. Ich bin bedingungslos geliebt. Als Seelsorger weiß ich, dass das einer der schwersten Glaubenssätze ist. Denken Sie an Ihre eigene Zeit als frisch geborenes Baby. Sie werden sich nicht daran erinnern können, aber wir wissen, dass das zu unserer Geschichte gehört. Viele Stunden, Tage, Wochen war ich ein Säugling in den Armen meiner Mutter. Was habe ich damals getan, um die Aufmerksamkeit und Liebe meiner Mutter zu gewinnen? Nichts. Aber ich war damals für sie ein unendlich zartes und wertvolles Gut. Ich erinnere mich daran, wie eine junge Frau, die gerade ungewollt schwanger geworden war und gerade das Kind zur Welt gebracht hat, die mir sagte, ich wusste gar nicht, dass man einen Menschen so lieben kann. Wir müssen uns die Liebe Gottes nicht verdienen. Das christliche Streben nach Vollkommenheit kommt erst dann ins Lot, wenn wir uns daran erinnern, dass er uns zuerst geliebt hat. Bevor wir Strebende sind, sind wir Empfangende. Und christliches Streben nach Vollkommenheit ist Streben nach Antwort. Es ist der Versuch, angemessen auf das empfangene Geschenk zu antworten. Es gibt erstaunlich viele Christen, die den Satz "Gott ist die Liebe" unterschreiben würden, aber den Satz "Danke Herr, dass du mich liebst" nicht über die Lippen bekommen. Die tiefste Wunde des Menschen ist der Zweifel an der eigenen Liebenswürdigkeit. Im Alten Testament ist es die Schlange, die diesen Zweifel in das Menschenherz gesät hat. Derselbe, der zu Gott gesagt hat, non serviam, ich will dir nicht dienen, ist es, der zu Menschen gesagt hat, du bist nicht geliebt. Und das ist die größte Lüge, die je verbreitet wurde. Gott ist nicht der Konkurrent des Menschen, geschweige denn sein Feind. Wir gehören konstitutiv zu ihm. Er hat uns unsere Individualität geschenkt. Er bejaht sie bedingungslos und absichtslos. Er hat uns als die konkrete, einzigartige Person geschaffen, die wir sind, weil er genau uns zum Gesprächspartner haben wollte, zum Lebenspartner, zum Lebensgefährten. Der Schöpfungsakt, der uns das Dasein schenkt, besteht darin, dass Gott zu dir sagt, ich liebe dich. So kommen wir überhaupt erst zum Dasein. Ja sagen zur Liebe Gottes sollte der Grundinhalt allen Betens sein und der erste Schritt. Ich versuche das ganz konkret zu tun, jeden Morgen und jedes Mal am Tag, wenn ich Zeit für Stille finde, sage ich als erstes, ja, danke. Ich glaube, dass du mich liebst. Wer so mit Gott umgeht, darf erfahren, dass Gott nur darauf gewartet hat, dass wir endlich glauben, was er schon immer gesagt hat. Wie es bei Jesaja heißt, du bist in meinen Augen kostbar und wertvoll. Ich liebe dich. Wenn wir ihm endlich glauben und ihm das auch sagen, dann schenkt er uns nach und nach, dass dieser Glaube zur Gewissheit und auch ein bisschen wenigstens zur Erfahrung wird. Das zweite Ja, das wir sprechen müssen, bezieht sich auf unser eigenes Kleinsein. Wenn wir lernen, unser Kleinsein und unsere Armut zu bejahen, dann werden wir immer offener für Gottes Gnade. Es gibt eine gottgewollte Unvollkommenheit, nämlich unsere geschöpfliche Begrenztheit, unsere Widersprüchlichkeit und Verletzlichkeit. Die sind uns geschenkt, damit wir eintreten in Gemeinschaft mit den Mitmenschen und mit dem Gott, der selbst die Güte ist. Wenn wir diese gute Unvollkommenheit abschütteln wollen oder nicht wahrhaben wollen, fallen wir in die schlechte Unvollkommenheit, die nämlich genau darin besteht, vollkommen autark und selbstständig sein zu wollen. Es ist Gottes bedingungslose Güte, die mir erlaubt, die volle Wahrheit über mich selbst anzunehmen. Und zwar nicht nur die theoretische, ich bin ein begrenztes Wesen, sondern die ganz existenzielle, ich bin so und so, ich habe diese Ängste, ich habe diese Schwächen, ich habe diese Wunden. Und es ist gut, dass ich das aus eigener Kraft nicht überwinden kann. Es ist gut so. Es besteht nicht nur kein Widerspruch zwischen unserer Armseligkeit und Gebrochenheit, auf der einen Seite und der Berufung zur Güte auf der anderen. Da gibt es keinen Widerspruch. Wir wachsen in unserer Fähigkeit, Güte zu empfangen und zu schenken, in dem Maße, in dem wir unser Kleinsein bejahen lernen. Wir sagen, ja, es ist gut, dass ich so und so begrenzt bin. Warum? Erstens, weil es einfach die Wahrheit ist, dass wir so und so begrenzt sind. Und zweitens, weil es unsere Augen öffnet für das Wunder, dass ich, armes, kleines Würstchen, geliebt bin. Je mehr wir uns unserer Begrenztheit bewusst sind, umso mehr dürfen wir staunen darüber, dass wir von Gott geliebt sind. Aus dieser Haltung erwächst noch eine weitere Frucht, nämlich das Vertrauen. Das Gegenteil von der Angst, die dem Perfektionismus innewohnt, wie wir vorhin gehört haben. Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit, auch und gerade im Angesichts meines mangelnden Fortschritts und vielleicht sogar sich wiederholender Sünden. Und zum anderen Vertrauen auf die liebevolle Vorsehung Gottes über mein Leben, die mich von der krampfhaften Suche nach Selbstoptimierungsstrategien befreit, weil ich weiß, dass alles, was in meinem Leben geschieht, eine Gelegenheit ist, seine Güte zu entdecken und auch weiterzugeben. Denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten, wie der heilige Paulus sagt. Aus der Akzeptanz der eigenen Armut, des eigenen Kleinseins, auf diesem Boden kann das existenzielle Vertrauen in Gottes Barmherzigkeit und auch seine Fügung wachsen. Das dritte Ja. Ja sagen zum Mitmenschen. Oder anders formuliert, sich bereit erklären, ein Vermittler des bedingungslosen Ja's Gottes zum Menschen zu sein. Damit sind wir bei der dritten Übung angelangt. Wir sind nicht nur bedingungslos geliebt, wir sind, und das ist vielleicht genauso schwer zu glauben, aber es stimmt, wir sind auch fähig, selber grenzenlos zu lieben. In unserem Herzen ist Platz für jeden Menschen, mit dem wir in Kontakt kommen. Wenn ich zum Beispiel in einem Zug sitze mit lauter unbekannten Menschen, dann ist die Versuchung, sofort den Computer aufzumachen und zu zeigen, dass ich sehr beschäftigt bin, weil ich nicht angesprochen werden will, weil alle großes Potenzial haben, mir sofort auf die Nerven zu gehen. Und ich natürlich auch viele wichtige Dinge zu tun habe. Aber ich bemühe mich, mich daran zu erinnern, was ich hier gerade so schön gesagt habe, mich daran zu erinnern, und ich sage mir dann, ich kann all diesen Leuten etwas Gutes tun, schon allein dadurch, dass ich mich innerlich öffne und sie bei mir willkommen heiße. Vielleicht werde ich mit keinem einzigen ein Wort wechseln, aber wenigstens habe ich jedem Einzelnen meine wohlwollende Aufmerksamkeit geschenkt. Das versuchen die Güte wenigstens als Haltung den anderen gegenüber zu üben, auch wenn ich nicht in Beziehung treten muss. Und wenn wir das üben, dann spüren das die Mitmenschen und kommen auch auf uns zu. Je näher uns Personen stehen, umso schwieriger kann diese Haltung des Ja zum anderen werden. Aber möglich ist sie immer. Und für mich wird genau daran auch Gnade erfahrbar. Ich merke, dass meine Haltung dem Mitmenschen gegenüber gütig und offen ist, wenn ich mich meinerseits daran erinnere, dass ich aktuell von der Liebe Gottes umfangen bin. Es ist nicht einfach, weil ich besonders tugendhaft bin, dass ich fähig werde zur Güte, sondern es ist einfach Frucht des Wirkens der Liebe Gottes in mir, der Gnade Gottes. Wenn ich mich ihm öffne, verwandelt seine Güte meine Haltung und ich sehe die Menschen mit neuen Augen. Das, was am anderen abstoßend, weil anstrengend oder langweilig oder hässlich ist, wird von Gottes Güte von innen heraus durchleuchtet und erwärmt, sodass man dem anderen tatsächlich in Güte begegnen kann. Ihn als gut sehen und ihm auch Gutes tun. Die Güte besteht nicht in erster Linie darin, dass ich Gutes tue. Sie besteht in erster Linie darin, dass ich selber Objekt der Güte Gottes bin. Zweitens, dass ich das Gute im anderen sehe, so wie Gott in uns, nicht? Und dann an dritter Stelle die Bereitschaft, eben auch Gutes zu tun. In der Bibel wird uns sehr deutlich gesagt, dass Religiosität und Gesetzestreue und Askese ohne Güte für den Mitmenschen nichts wert sind und nichts beitragen zur Vervollkommnung des Einzelnen. Schon im Alten Testament, wir kennen alle das von Paulus, nicht? Wenn ich keine Liebe hätte, bin ich nichts. Aber auch schon im Alten Testament ist dieses Bewusstsein klar zum Ausdruck gebracht, und zwar nicht nur als Warnung, sondern als Verheißung. Und deshalb gefällt mir dieser Satz von Jesaja 58, wo er den Israeliten vorwirft, dass sie ihm vorwürfen, sie würden fasten und sie würden sich anstrengen und sie würden ja alles ganz toll machen und er würde nicht auf sie hören. Und Gott sagt, das ist ein Fasten, wie ich es liebe. Die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen. Jetzt kommt die Verheißung. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Wunden werden schnell vernarben. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr die Antwort geben. Und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn wir uns auf die Güte einlassen und versuchen sie zu leben, erst als Geschenk, aber dann auch als Haltung, kommen wir einfach auf die Wellenlänge dessen, der die Liebe ist. Und deshalb wird unser Licht aufgehen wie die Morgenröte. Und unsere Wunden, die wir alle irgendwie haben, können vernarben. Als letztes, die vierte Übung ist das Nein. Das Nein zu allem, das meine Liebesfähigkeit, also meine Freiheit, denn dafür ist die Liebe da, mindert. Ganz ohne Nein geht es auch nicht. Und zwar werden wir immer wieder Nein sagen müssen zu allem, was der Güte widerspricht. In mir selbst, aber auch in anderen, in der Gesellschaft, in den Beziehungen, in denen ich stehe. Jesus Christus war die menschgewordene Güte Gottes. Sein Nein zu allem, was der Liebe widerspricht, hat ihn ans Kreuz gebracht. Diese große Widerstandsfähigkeit, die heute genauso gefordert ist wie eh und je, setzt eine große innere Freiheit voraus. Und diese Freiheit müssen wir uns erarbeiten. Zuerst und vor allem durch die drei Ja. Es ist nicht Frucht unserer tollen Religiosität in erster Linie und unserer Treue zu allen möglichen Vorsätzen, dass wir innere Freiheit erlangen. Erst einmal die drei Ja leben in unserem Herzen, in unserer inneren Haltung. Aber auch durch das, was man Askese nennt. Also das bewusste Loslassen von all jenem, das meine Liebesfähigkeit mindert. In dem Maße, in dem wir von Versklavungen, Süchten, Ängste, Komplexe etc. frei werden, beginnt das Herz das zu tun, wofür es gebaut ist. Nämlich den anderen wahrzunehmen, anzunehmen und sich ihm hinzugeben. Güte muss man nicht lernen. Wir sind dafür gebaut. Unsere Liebesfähigkeit muss nur entfesselt werden. Wie ein angeketteter Vogel, der sobald er befreit ist, davonfliegt. Das ist der Sinn von christlicher Askese. Und da wir uns in der Fastenzeit befinden, könnte das auch ein gutes Schlusswort sein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Pater Heremann, ich glaube, Ihre Worte über die Güte haben viele Menschen hier im Raum auch bewegt. Und ich möchte schon auf etwas hinweisen. Einer der ersten Vorträge in diesem Audimax an der psychologischen, psychotherapeutischen Universität wird von so einem Thema mit so einem Referenten geleitet. Da möchte ich schon darauf hinweisen, dass es auch ein Wert in dieser Branche ist, der vielleicht nicht selbstverständlich ist. Ich danke Ihnen ganz von Herzen. Ja, jetzt haben wir bis 16 Uhr Pause. Vielleicht können wir auch gut zueinander sein. Und um 16 Uhr gibt es einen ganz fantastischen Vortrag, auf den ich mich mit Ihnen auch schon sehr freue.